Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Berühmte letzte Worte. Kannst du dir vorstellen, Michael, was heute wieder in dieser Folge passieren wird?
Ich nehme an, du wirst uns heute dein letztes Wort mitteilen. Ich bin gespannt.
Genau, ich wollte euch mitteilen, dass ich jetzt aufhöre. Nein, das ist nicht der Fall. Wir werden noch einige Folgen machen. Aber es gibt halt ein paar Unternehmen, da passt es eigentlich ganz gut. Ja. Weil die haben nämlich immer gesagt, das haben wir schon immer so gemacht.
Ah, ja, okay.
Ja, der hat schon erwartet, dass ich hier rausgehe, ne? Und einen neuen Interviewgast oder so bekommst. Oder.
Und jetzt enttäuscht du mich mit sowas.
Ja, sowas.
Aber nee, das haben wir immer so gemacht. Ja, stimmt. Das ist einer der beliebtesten Sätze, die wir so hören. Ne?
Warum haben wir das heute in der Folge? Also es geht so ein bisschen nochmal wach zu rütteln, aufzudecken. Wir führen ja wirklich sehr, sehr, also wirklich viele Gespräche selber mit potenziellen Kunden, verstehen jetzt auch immer mehr, was ist die Ausgangslage, wo stehen wir im Mittelstand, weil wir speziell auch im Mittelstand angesiedelt sind. Wir kriegen aber auch aus dem Netzwerk mit. Ja. Dass wir eigentlich aufpassen müssen, dass wir nicht irgendwie weiter abrutschen. Also das bedeutet, dass der Standort hier in Deutschland, ich finde den immer noch großartig, weiß gar nicht, es gibt ja schon viele, also einige Unternehmer, die sich schon beschweren oder sich schon starke Gedanken machen. Mhm. Und die Frage, die wir uns immer stellen, wie können wir denn dort unterstützen? Und unser Thema sind halt Daten, Datenstrategien. Und immer mehr fällt ja das Wort Datenprodukte. Die einen meinen, ein Datenprodukt ist ein schönes Dashboard. Ich sehe das nicht so.
Wertgeschätzt. Ab zum Neustart.
Der Tipp des Tages.
Vielen Dank, dass du unseren Podcast Wertgeschätzt hörst. Jetzt habe ich aber noch eine kleine Überraschung für dich, beziehungsweise ein Geschenk. Wir haben unsere Aktion verlängert. Das neue Buch 33 Impulse für einfache Datenstrategien im Mittelstand. Das würden wir dir gerne schenken. Warum wollen wir das tun? Ganz einfach, weil wir einfach sehen, wo unsere Wirtschaft momentan hinsteuert. Wir sehen, dass die Unternehmen momentan noch nicht so gut aufgestellt sind, um zum Beispiel datengetriebene Geschäftsmodelle umzusetzen oder sich tatsächlich mit KI-Anwendungsfälle. Und genau darum geht es in diesem Buch, die Grundlagen zu schaffen, zu verstehen, was muss getan werden. Da sind praxisorientierte Themen drin, die jeder schnell umsetzen kann. Es gibt schöne Beispiele von anderen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und man kann sicherlich einiges adaptieren. Also das würde ich dir gerne mitnehmen. Das Buch findest du entweder bei uns auf der Webseite oder hier in den Shownotes. So, das war's schon wieder von mir. Viel Spaß bei dem Podcast. Es geht jetzt weiter.
Ja, es ist ein Produkt, aber es ist irgendwie nichts, was mich irgendwie...
Genau.
Also es ist ein erster Schritt.
Das ist ja schon mal nicht schlecht, aber ein Datenprodukt wäre ja zum Beispiel, ich baue mir ein datengetriebenes Geschäftsmodell auf. Mhm. Und wenn man mal schaut, bei den Unternehmen, die es... Also nehmen wir mal Blockbuster. Kennst du noch Blockbuster?
Das muss vor meiner Zeit gewesen sein.
Kodiak.
Also, Kodak kenne ich. Kodiak ist ein Auto von Skoda.
Kodak,
die kenne ich auch noch, okay. Ja. Hatten wir vorher. Ja klar, man kennt sie alle. Kodak, Nokia, alle die man mal hatte, kannte.
Und das waren ja...
Warte, was macht denn Blockbuster jetzt? Das weiß ich ja nicht.
Die, also ganz normale Videotheken.
Ach so.
Früher war es noch so, da war ich halt auch ein bisschen jünger. Aber da ist man ja tatsächlich noch zur Videothek gefahren, hat sich geärgert, wollte einen Videofilm ausleihen und die waren wieder weg. Oder die Leute kannten sich so gut da, dass die dann schon die Filme weggelegt haben. Und das Schlimmste war ja immer dann, diese Filme wieder zurückzubringen. Das war ja total nervig. Klar, mit dem Ziel, dass man wieder neue raussucht, aber du hattest ja immer den Aufwand.
Ja.
Wir hatten damals in Neuss nur einen Laden.
Okay.
Und Videobuster gibt's auch nicht mehr. Und das war einfach total nervig. Und dann kommt auf einmal eine Netflix, die sind ja auch nicht direkt mit dem Streaming gestartet, sondern deren Anfangszeiten waren ja tatsächlich, wir verschicken DVDs. Also
ich habe schon mal gemerkt, dass dieses Hingehen nervig ist.
War auch total nervig.
Das ist schon mal etwas, ja.
Und das fand ich bemerkenswert, draufzuschauen. Oder Nokia, genau das Gleiche, renommiertes Unternehmen seit Jahren am Markt, hatte ja gute Mobiltelefone und auf einmal kommt
mein dann... Mein erstes Handy war ein Nokia.
Ja, meine ich auch. Ich habe sogar das noch im, ich glaube, die sind sogar
Akkus noch an, ne?
Ja, manchmal schon. Nein, die sind ja auch zum Teil, glaube ich, wertvoll, je nachdem, was du da hast. Mhm. Aber was wir mitgeben wollen, ist ja, wenn man sich immer sträubt, diese Dinge anzupacken, weil das Tagesgeschäft, also ihr hat heute Morgen auf der Fahrt hierhin auch wieder ja, mit auch einem bekannten Unternehmen, die Bier brauen, ich nenne jetzt hier den Namen nicht, aber die gibt es seit 100 Jahren. Klar, es funktioniert, aber auch da ist der Trend ja rückläufig. Die Kids zum Beispiel trinken kaum noch Bier, bei denen das zu bitter ist. Also, also das Verbrauchsverhalten hat sich verändert. Das heißt, es gibt immer mehr Mixgetränke, also der Markt ändert sich. Aber wenn ich dann immer noch festhalte, dann bin ich ja wieder in diesem Spruch, haben wir immer schon gemacht, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwann geschluckt werde. Oder dann vielleicht ganz vom Markt verschwinde.
Ja gut, oder halt die Generation halt, die jetzt das Bier trinkt, halt wirklich nicht mehr da ist in ein paar Jahren. Man muss ja mal in die Zukunft gucken.
Ja, oder
haben die wir Eltern, immer so gemacht. Genau,
die trinken dann halt auch kein
trinken Bier weniger.
Oder Weizen, sondern die schwenken dann um auf ja Weine oder solche Dinge. Und das, aber wie weiß ich das denn? Wie kann ich das denn genau erkennen, indem ich meine Daten im Griff habe? Dann kann ich ja mein Kundenverhalten genau analysieren. Und damit ist es ja nicht getan, mal eben jetzt drauf zu gucken, sondern ich kann, wenn ich die Daten länger schon sammle, auswerte, also wirklich gut auswerte, kann ich ja einen Trend ablesen. Und vielleicht kann ich ja sogar vorausschauend drauf gucken, wenn ich noch Rahmenbedingungen mit reinnehme.
Ja, genau. Also das Vorschauen auf jeden Fall. Aber wichtig ist ja auch, jetzt hast du es gesagt, wenn ich die Erkenntnisse ziehe, Nutzerverhalten analysiere. Ja. Aber auch das wäre ja genau, wie wir schon sagen, mit dem ersten Schritt möglich, dann in meinen Prozess wieder einzugreifen. Wenn ich erkenne, okay, es gibt hier Missstände, ich vergucke mir ein Vorjahr an, mein Vorvorjahr oder die saisonalen Entwicklungen. Klar, Fußball-EM, super, wird vielleicht nochmal mehr Bier getrunken und sowas konsumiert bei Großveranstaltungen oder ähnliches.
Auch ja, ein tolles gut, Beispiel. Aber. Genau, jetzt kommt die Fußball-EM und gucken wir mal, die Leute reisen ja von Europa hier bei uns rein.
Ja.
Die Fluggesellschaften, haben die das auf dem Schirm? Also wird das mit reingerechnet, dass solche Ereignisse mit in der Datenauswertung, also gerade, ne, du sitzt jetzt im Flieger, hast dein Essen bestellt, Getränke, es wäre doch super, wenn ich das genau für solche Ereignisse mit berücksichtige und vielleicht Sonderaktionen anbiete. Die meisten haben das doch nicht. Also ganz ehrlich, die sind doch gar nicht darauf eingestellt, solche Sonderereignisse mit zu berücksichtigen und dann vielleicht Sonderaktionen anzubieten. Gibt ja viel sich
das EM-Bier.
Ja, oder das Essen, keine Ahnung, das kann man ja irgendwie miteinander kombinieren, um dann vielleicht nochmal Zusatzumsätze zu generieren. Oder zum Beispiel, ich weiß, nächste Woche wird gestreikt. Eine Woche später sind die Fluggesellschaften gut aufgestellt? Also wissen die das und können das in ihrem Forecast mit reinnehmen? Ich glaube nicht.
Wahrscheinlich nur rein manuell.
Ja, also wenn man es, ne, aber ansonsten wäre es doch klasse, solche Informationen mit einfließen zu lassen. Und ich finde es dann so bedauerlich in den Gesprächen, dass man dann sagt, na, es wäre ganz gut, wenn wir die Daten hätten, aber es funktioniert ja jetzt immer noch. Das heißt, ich habe meinen Mitarbeiter, den bezahle ich ja dafür, dass er das immer macht. Warum soll ich das ändern? Aber wenn ich dann mitkriege, dass ein Vertrieb dann zum Kunden fährt und der Kunde sagt, ja, verstehe ich nicht, letzte Woche war ja schon ein Kollege von Ihnen da, ist das ja schon bedauerlich, das ist bitter, weil allein die Fahrt ist halt Außendienst, da sind halt Kosten, also der Sprit,
ja.
Zeitkosten, die da entstehen und der Kunde, ja, weiß ich nicht, er wird jetzt vielleicht nicht genervt sein, aber wenn ich als Vertrieb doch, das ist doch ärgerlich, wenn ich
verschenktes Potenzial ja auch vom Unternehmen, ist ja unabhängig, ob der Kunde sich ärgert oder ob sich freut, dass nochmal jemand vorbeikommt, aber der Kunde ist ja schon abgerast. Er müsste ja zu einem anderen gehen. Das ist ja das, also die Opportunitätskosten sind ja viel zu hoch.
Ja, genau. In der Zeit hätte er vielleicht einen anderen Neukunden finden können.
Ja, genau.
Und das sind halt so Sachen, das steht auf keiner Rechnung drauf. Und ihr solltet euch wirklich mal überlegen, wenn ihr sagt, okay, ich bleibe bei meinen manuellen Prozessen, könnt ihr das machen, aber dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn zukünftig vielleicht der Name eures Unternehmens vielleicht dort. Aber wir hatten tatsächlich letztens ein Gespräch, da waren zwei Personen, die waren schon, also ich will die nicht alt sagen, aber Mitte, Ende 40 und die haben sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz gemacht. Weil sie sagen, was ist denn in 5 Jahren oder in 10 Jahren, wenn das Unternehmen sich nicht in die digitale Transformation bewegt? Also was ist denn, wenn wir dort nicht besser werden? Klar, wenn ich dann sage, ich bin seit 80, 100 Jahren am Markt, das würde ja eine Daseinsberechtigung haben, aber man merkt doch, dass wir wesentlich schneller sind in vielen Dingen. Das Konsumverhalten wird schneller. geh doch mal durch eine neue, also durch deine Innenstadt. Also wir haben kaum noch irgendwie Einkaufsläden. Also so ein Kaufhof verschwindet. Also die Leute wollen nur noch online irgendwie kaufen. Und das sind alles Sachen, wenn ich das doch nicht weiß, und dann kann ich auch keine individuellen Angebote mehr schüren.
Ja, und wenn ich es weiß, muss ich halt auch in der Lage sein zu handeln. Ich meine, jetzt wissen wir ja schon, also die beiden Herren, die du jetzt erwähnt hast, die haben ja wenigstens das Problem schon erkannt. Ja. Die wussten ja schon, oh, hier zeichnet sich ein Trend ab, wir müssen handeln. Ja. Dann ist natürlich auch wichtig, dass man ins Handeln kommt. Und das muss man natürlich auch entsprechend unterstützen. Das ist ja das
Entscheidende. Naja, dann kannst du solche Sachen dann melden. Also ich hatte ein anderes Beispiel, dann melden das zum Beispiel die Mitarbeiter und dann der Vorgesetzte sagt, oh, ich habe nur noch 1,5 Jahre, dann bin ich im Ruhestand, was ja auch okay ist. Aber bis dahin wird nichts gemacht, weil ich habe keine Lust, mir den Stress anzutun.
Aber ja, nach mir die Sinnflut, ist aber auch irgendwie nicht so ideal.
Nee, das ist nicht in Ordnung, weil ich finde, in der Position habe ich auch Verantwortung. Ich will ja was hinterlassen, wo ich guten Gewissens wirklich in meinen Ruhestand gehen kann und weiß, hey, das Unternehmen ist gut aufgestellt. Keine Frage. Also das ist ja, also wir haben ja auch noch mal so ein Thema Technologie. Man hat ja auch Angst davor. Also es ist ja auch eine Veränderung, die wir mit reinkriegen. Es ist auch nicht immer ganz einfach. Machen wir uns nichts vor. Die Technologie ist komplexer geworden.
Du weißt doch, Change ist Schmerz.
Ja, aber wenn ich es nicht mache, also ich kann nicht immer in dieser Gewohnheit sein, in dieser Komfortzone. Und ich stelle das momentan schon fest, dass sich viele da gar nicht mehr rausbewegen wollen.
Ja, also es gibt eine gewisse Lethargie zurzeit, sehe ich auch so. Aber es ist, ich frage mich auch, woran es liegt, ob es daran liegt, dass man erschlagen wird von Möglichkeiten und nicht mehr weiß, muss ich nach links, nach rechts, geradeaus, oder ob es wirklich ist, ist mir zu anstrengend. Das finde ich, kann man noch schwer sagen, aber ich sehe auch, dass gefühlt es länger dauert, bis man dann auch in die Umsetzung kommt. Ja. Probleme werden viel häufiger dann totdiskutiert und lass uns noch eine Runde drehen, bevor wir mal anfangen, irgendwas zu ändern, lass uns noch 5-mal drüber reden. Das ist tatsächlich ein Trend, der besorgniserregend ist.
Ja, auch noch ein zweites Thema ist, okay, wenn sich dann Unternehmen dann dafür öffnen, Thema Datenstrategie in ihrem Unternehmen wirklich ernst zu nehmen, das an die Unternehmensstrategie zu koppeln, dann monatelang irgendwelche Folien aufzubauen und dann strategische Berater reinzunehmen, statt einfach mal zu sagen, was ist denn der konkrete Case? Also wo habe ich im Unternehmen einen Engpass? Wo kriege ich den meisten Nutzen raus und bringe was? Also ich kann es doch miteinander kombinieren und muss doch nicht erstmal ein halbes Jahr wieder in Klausur gehen, irgendwelche PowerPoint-Slides bauen, hin und her schieben, mit teure Berater für 2.000 bis 3.000 Euro reinkaufen. Und nachher wird trotzdem nicht, es ist ja in Ordnung, aber da muss umgesetzt werden, finde ich.
Das ist wahrscheinlich dann eher die Ursache, also meiner Meinung nach, die Angst vorm Scheitern. Dann zu sagen, wenn ich mich jetzt nicht hier intensiv mit dem Thema beschäftige und ich mache so einen kleinen Schnellschuss, oder es muss ja kein Schnellschuss sein, es ist ja eine überlegte Aktion, aber die halt erstmal im Kleinen beginnt und dann wächst. Ja. Da kann es natürlich sein, oh, da habe ich mich vertan oder das hat jetzt nicht den Erfolg gebracht, dass ich dann Sorge habe, dass ich mein Gesicht verliere. Aber ich glaube, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Fehler werden passieren. Also machen wir
nur, das nicht. Muss halt auch akzeptiert werden, dass man sagt, wir wollen was verändern und wenn wir was verändern, machen wir einen Fehler. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, wer war das? Jeff Bezos oder so, der gesagt hat, wie zigmal er versagt hat mit irgendwelchen Entscheidungen. Aber im Endeffekt hat er natürlich auch ein paar richtige getroffen.
Naja, jetzt gehen wir so ein bisschen im Unternehmertum rein. Das ist das, was du berichtest, ist ja nur das, was ich am Ende sehe. Ich sehe ja, wie erfolgreich so ein Amazon-Gründer ist, erfolgreich wie Elon Musk oder auch damals Apple. Aber wenn man sich mal genau, also wenn man sich mit den Biografien beschäftigt.
Der Eisberg darunter dann, ja.
Ganz ehrlich, das ist ja ein langer Weg, es ist ja ein Marathon und man fällt ja ständig auf die Nase. Und die Frage ist ja, wie gehe ich mit dieser Geschichte um? Also auch wir mit der Unternehmensgründung, hättest du gedacht, dass da so viele Herausforderungen kommen, die man da, also man hatte die ja gar nicht auf dem Schirm. Hätte man das vielleicht gar nicht gestartet, weiß ich nicht, aber ich finde, das ist ja, man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Und wir haben ja auch erstmal am Anfang sehr, sehr viel Geld in die Software entwickelt, also investiert, ohne zu wissen, kommt da was. Also wir hätten auch, sage ich auch ganz offen hier, viel früher an den Markt gehen müssen, statt zu sagen, wir sterben hier in Schönheit, sondern wir hätten viel, viel früher Kunden mit reinnehmen müssen, denen das zeigen müssen und daran lernen müssen. Dass, also jetzt haben wir das ja, bevor wir irgendwas Neues machen oder irgendeine Partnerschaft geschlossen wird, wir werden hier nichts mehr umsonst entwickeln, sondern immer zu gucken, hat es einen Nutzen und am besten noch einen Nutzen des Nutzen dahinter. Ja. Und das kann man ja wirklich auch mitnehmen. Ich kann das verstehen, weil so ein Investment jetzt in unserem Bereich, wenn man jetzt bei uns reinkommt und sagt, okay, lass uns so eine Datenplattform einführen, ja, das kostet Geld. Also da könnt ihr euch drauf einstellen, dass ihr im Jahr locker ja, 30 bis 100.000 Euro zahlen müsst, je nachdem, was ihr an Software-Applikationen reinnimmt, je nach Größenordnung, was ihr vorhabt. Dann müsst ihr überlegen, hey, ich brauche vielleicht, wenn ich es intern aufsetzen möchte, noch Mitarbeiter. Die kosten je auch ein bisschen, je nachdem, so ein Datenexperte oder ein Data Engineer, der liegt zwischen 70 und 90.000 Euro. Ein KI-Experten, der beginnt ab 90.000 Euro.
Ja, wenn man gut, ja.
So, und das sind halt Investitionskosten, also Investitionskosten und keine reinen Kosten, die, da muss ich mir bewusst werden, dass die da sind, aber da muss ich auch einen Nutzen generieren.
Ja, gut, definitiv, nur dann kann man auch prüfen, unabhängig vom Nutzen, was passiert, wenn ich es nicht mache. Ne? Also bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen, der ja wahrscheinlich
der manche letzten Worte. Dann bin ich halt vielleicht irgendwann weg in 2-3 Jahren oder vielleicht in 5 Jahren. Vielleicht schaffe ich das jetzt auch noch ein paar Jahre.
Ja, vielleicht schaffe ich es ein paar Jahre, aber vielleicht ist meine Rente dann doch weiter weg, als ich denke. Und weil die Zeit, das hast du auch gesagt, das Rad dreht sich immer schneller. Es waren es vielleicht jetzt mal 100 Jahre in der Vergangenheit, aber das heißt nicht, dass ich jetzt noch mal 100 Jahre habe. Und mit der jetzigen Geschwindigkeit sind es vielleicht nur noch mal 20 Jahre, 30 Jahre, man weiß es ja nicht genau. Ja. Das reicht vielleicht für die einzelne Person, aber genau wo du sowas sagst, Familien geführt oder ich möchte was vererben und so weiter, man will ja nicht derjenige sein, der dann, wo das dann abbricht, das dann dieses ist, Ganze.
Wirklich ne? Jetzt kommen wir ja schön in die Diskussion, auch eine interessante Geschichte, dass immer mehr Unternehmen in das gesetzte Alter kommen und die Nachfolge fehlt. Also ich habe leider die Studie nicht mehr, aber momentan gibt es sehr, sehr viele Unternehmen, die finden keine Nachfolge. So, jetzt wollt ihr das Unternehmen verkaufen. Also mal ganz ehrlich, hat jemand Interesse an so einem maroden Unternehmen, das vielleicht jetzt noch gut dasteht, aber Infrastruktur und Technik überhaupt nicht da ist, um für die Zukunft aufbereitet zu sein? Also das ist ja auch nochmal ein Investitionsfaktor bezüglich Unternehmenswert. Ja. Wenn ich zum Beispiel, ich nehme jetzt mal unser Beispiel, wir haben gewechselt von der Beratung zum Software aus. Ja. Eine Beratung ist nichts wert. Punkt. Also sorry Leute, wenn wir jetzt auf den Unternehmenswert gehen, was macht ihr? Ihr habt jetzt 30, 40 Leute bei euch im Unternehmen. Wunderbar, ihr verdient da eure schönen Umsätze, aber was macht ihr, wenn auf einmal ein großer Kunde absagt? Ihr habt da auf einmal 10, 15 Leute in das gleiche Projekt, das haltet ihr nicht lange auf. Die Liqui wird so dahin schmelzen und auch dann vielleicht zu sagen, in einem bestimmten Alter, ich verkaufe das Unternehmen, das ist ja ein People-Business.
Ja.
So, bei uns finde ich, das war ja von Anfang an genau das Ziel zu sagen, wir wollen Unternehmenswert generieren. Das schaffen wir nur, wenn wir eine Software entwickeln, die skalierfähig ist.
Wiederkehrende Einnahmen. Planbare Einnahmen.
Das kommt uns ja wirklich zugute. Ist aber ein verdammt langer Weg. Also muss man ja sagen. Also das ist nicht von heute auf morgen. Verkaufszyklen für Software ist eh was länger, als wenn ich ein Projekt habe. Aber es ist halt ein nachhaltigeres Geschäftsmodell, finde ich.
Gut, dass wir 2019 nicht gesagt haben, haben wir doch immer so gemacht. Die ganzen drei Jahre, die wir da schon
hatten. Hätte ja auch passieren können, ne? Gerade in der Corona-Phase, wo wir das Ganze angestoßen haben, also ganz ehrlich, also wie viele Unternehmen schaffen es, also gerade junge Unternehmen schaffen es ja gar nicht bis dato, ne? Und da mache ich mir schon Gedanken, wenn man dann in die Gespräche mit bestimmten Unternehmen geht, die sagen, ja, wir führen jetzt erstmal ein ERP-System ein. Ja, wisst ihr, was ein ERP-System kostet? Da haben wir ja auch Studien. Mhm. Also da können wir auch zurückgreifen. Da könnt ihr um die 4.000 bis 7.000 Euro pro Mitarbeiter rechnen. Da meine ich nicht als Lizenz, sondern wirklich, dann wird das runtergebrochen auf die Anzahl der Mitarbeiter.
Ach so.
So, ist ja auch immer ein Argument zu sagen, nee, das dauert jetzt 2 Jahre, da können wir uns nicht beschäftigen. Ja, aber habt ihr schon mal überlegt, Investitionsschutz? Mhm. Also dafür ist zum Beispiel auch eine Datentransparenz ja geeignet. Ihr habt den Stand jetzt, guckt auf den Prozess und anschließend könnt ihr auch gucken, ob der Prozess auch in einem zukünftigen richtig ist. Also ihr kommt nicht drum herum, zukünftig im Unternehmen eure Daten, also und eure Prozesse transparent in Form von Daten zu machen. Punkt.
Das heißt, Fazit, man sollte sich trauen, man sollte nicht auf dem Alten bleiben und man muss gucken, wenn man nicht die Wunschsituation hat und weiß, man hat noch viele manuelle Prozesse, man ist nicht so transparent,
um was zu ändern. Einmal zu ändern und aber auch zu schauen, wie kriege ich denn zukünftig mein Unternehmen wie kann mein Unternehmen ein Datenprodukt anbieten? Mhm. Also können wir leider noch nicht zu viel hier berichten. Wir sind ja mit einigen Unternehmen jetzt im Austausch. Mhm. Und das sind mega spannende Geschäftsmodelle, die da entstehen. Und da werden einfach Experten zusammengewürfelt, die nachher was zusammenbauen, wo nachher wirklich neue datengetriebene Geschäftsmodelle entstehen. Wir hätten ja auch vor 2 Jahren gar nicht in diese Richtung gedacht, wo wir noch nicht berichten können. Aber das sind so Sachen, Das kriege ich aber erst hin, wenn ich meine Daten im Griff habe, wenn ich meinen Datenhaushalt im Griff habe und ich weiß, ich habe da jetzt nicht 5 Wochen, bis ich da mal irgendwelche Excel-Listen hin und her schiebe, sondern wenn die einmal da sind und der Prozess läuft, die Prozesse sind transparent, dann kann ich wirklich, dann kommt auch die kreative Phase wieder, finde ich.
Ja,
das ist schon. Das war ja bei uns ähnlich.
Wo wenn du so im Tagesgeschäft drin bist, ja, dass du nicht mehr nach rechts und links gucken kannst, sag ich mal so, dann kommt nichts Kreatives bei rum.
Genau. Das war jetzt mal eine ganz andere Folge, aber ich glaube, die war wichtig und jedes Unternehmen hat die Chance. Also bringt euer Datenhaushalt auf jeden Fall in Ordnung und versucht weg von manuellen Prozessen zu automatisieren. Wenn ihr Hilfe braucht, ihr wisst, wo wir sind.
Das waren deine berühmten letzten Worte.
Genau, oder?
Super. Okay. Alles klar, bis demnächst.
Gute Woche.
Ciao.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.